NDR Info. Themen des Tages.
Helsinki plus 50 ist eine hochrangige Konferenz in der finnischen Hauptstadt heute unpathetisch betitelt. Vor 50 Jahren wurde dort die KSZE-Schlussakte unterzeichnet, die Hoffnungen machte, die sich auch erfüllten. Aber wie steht Europa heute da angesichts des russischen militärischen Ausgreifens? Fragen dazu an die deutsche Top-Diplomatin und frühere OSZE-Generalsekretär Helga Schmid am Ende. Zuvor geht es um die Bahn, die zwischen Hamburg und Berlin eine Pause macht und so auch den Regionalverkehr in Mecklenburg-Vorpommern aus dem Takt bringt, und um Außenminister Wadefuhls energischen Auftritt in Israel. Willkommen zu den Themen des Tages am Freitag. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Bahnfahrer brauchen in Deutschland generell starke Nerven, aber ab heute Abend zwischen Hamburg und Berlin ganz besonders. Die Generalsanierung ist im Gange. Wissen alle, wie und wo es Ersatz gibt in den kommenden Monaten?
Für mich sehr blöd, weil ich zweimal die Woche hin und her pendel. Und das ist dann wirklich nervig, weil das sehr viel Zeit kostet. Hätten wir eine stabile Internetverbindung in Deutschland, wäre das nicht so schlimm.
Es führt natürlich automatisch zu Einschränkungen, aber wenn am Ende eine besser sanierte Strecke bei rauskommt, ist okay.
Für uns ist es ganz ungelegen, weil wir die Verbindung Hamburg-Berlin brauchen, weil Oma und Opa da wohnen. Und wir haben auch die Tickets schon gebucht. Und wir wissen jetzt gar nicht, was damit passiert. Ob das jetzt irgendwie umgebucht wird oder gutgeschrieben wird oder ob die verfallen oder ob wir über Mecklenburg-Vorpommern irgendwie 5 Stunden fahren müssen. Also für uns ist es ganz ungünstig.
Nachdem wir 50 Jahre nichts gemacht haben, irgendwann geht alles kaputt, ne?
Bahnreisende heute am Hamburger Hauptbahnhof. Nicht nur Fernreisende, auch Pendler in und aus Mecklenburg-Vorpommern sind von der Generalsanierung betroffen, denn ihre Regionalzüge, etwa von Schwerin nach Hamburg oder von Rostock nach Berlin, müssen umgeleitet oder gestrichen werden. Da kann sich die Zeit für den Arbeitsweg schon mal verdoppeln. Dafür, dass es zwischen Hamburg und Berlin dann in einigen Monaten einen Hochleistungskorridor geben wird. Vom offiziellen Baustart in Ludwigslust berichtet Ulrich Lars Huschke.
Es ist die größte Baustelle, die die Deutsche Bahn jemals in Angriff genommen hat, sagte DB-Vorstandschef Philipp Nagel am Vormittag beim symbolischen Baustellenstart. 250 Weichen und über 160 Kilometer Gleise werden erneuert, 6 Stellwerke neu gebaut, auch 28 Bahnhöfe an der Strecke werden modernisiert. 2,2 Milliarden Euro Stand jetzt nimmt die Bahn dafür in die Hand. Es gibt einen Puffer von 300 Millionen Euro für mögliche Mehrkosten. Eine Generalsanierung, also alles auf einmal, das macht man nur, wenn es wirklich sein muss, sagt Nagel.
Das ist eine radikale Maßnahme, die man nur mit Augenmaß einsetzen sollte. Und das, glaube ich, kann man mit den Auswirkungen, die das hier hat, wenn man das macht, auch nur bestätigen. Man muss hier wirklich eine Generalsanierung nur mit größtem Augenmaß einsetzen, wenn es wirklich unumgänglich ist.
Und das ist es aus Sicht der Bahn. Kritiker sehen das anders. Vor allem Fahrgastverbände monieren die Großbaustelle. Zu teuer und die Vollsperrung über einen so langen Zeitraum hätte vielleicht auch nicht sein müssen. Aus ihrer Sicht wäre zum Beispiel eine Aufteilung in 3 Bauabschnitte zeitlich versetzt sinnvoll gewesen. Und das hätte auch nicht so drastische Folgen für Pendler und andere Bahnreisende gehabt. 9 Monate lang keine oder weniger Züge auf der gesperrten Trasse und auch auf vielen Nebenstrecken in Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Schleswig-Holstein, in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg. Stattdessen fahren Busse, die zum Teil aber deutlich länger unterwegs sind als die Bahn.
Wir wissen, dass das eine große Belastung ist und wir hoffen eben, dass wir trotzdem ein einigermaßen gutes Angebot zur Verfügung stellen.
Das gute Angebot, das sind täglich 170 Ersatzbusse, die anstatt der Züge fahren. Sehr moderne und komfortable Busse, wie die Bahn betont. Allerdings kann es sein, dass nicht alles gleich so funktioniert wie geplant. Das weiß auch die Bahn. Deshalb will man besonders in den ersten Wochen genau schauen, wo es klappt und wo es klemmt, sagt Henriette Hahn. Sie ist bei der Bahn zuständig für den Ersatzverkehr.
Also es ist so angelegt, dass wir insbesondere in den ersten 4 Wochen schauen, welche Verbindungen funktionieren gut, welche Verbindungen funktionieren nicht gut, haben wir irgendwelche Haltepunkte gegebenenfalls falsch gesetzt. Da kann man sich auch als Fahrgast bei uns melden.
Nach diesen ersten 4 Wochen will die Bahn dann nachsteuern, sagt Hahn. Wenn nötig, vielleicht mehr Busse fahren lassen oder zusätzliche Haltestellen einrichten. Am kommenden Montag dann jedenfalls werden Berufspendler das erste Mal für die kommenden 9 Monate statt mit der Bahn mit den Ersatzbussen fahren.
Und über die Generalsanierung und ihre Auswirkungen hat mein Kollege Michael Latz mit dem Ehrenvorsitzenden des Fahrgastverbands ProBahn, Karl-Peter Naumann, gesprochen und ihn gefragt. Täglich sind nun mehr als 170 Busse im Einsatz, um den Ausfall der Regionalzüge aufzufangen. Können die Pendlerinnen und Pendler also beruhigt in die lange Umbauphase gehen?
Also ich glaube, dass der Busverkehr schon funktionieren wird. Bei der Riedbahn hat man ja auch gesehen, dass sowas funktionieren kann. Und ich selbst habe das Experiment bei der Riedbahn gemacht und bin etwas knapp losgegangen zum Bus und der ist mir vor der Nase weggefahren, weil er genau pünktlich war. Das ist sicherlich nicht das Problem. Das Problem ist eigentlich das, dass die Busse aufgrund der Straßeninfrastruktur zum Teil sehr viel längere Wege fahren müssen und damit deutlich länger unterwegs sind.
Was hätte die Bahn denn in der Vorbereitung vielleicht noch besser machen können? Gibt es jemanden, der wegen dieser Baumaßnahme zu kurz kommt, Ihrer Meinung nach?
Also das, was sicherlich an negativen Auswirkungen hat, das ist insbesondere gerade die Fahrt in Richtung Mecklenburg-Vorpommern, also in Richtung Schwerin, Rostock, Stralsund. Aber hier ist eigentlich die schlimme Ursache die, dass der versprochene Ausbau der Strecke von Lübeck nach Bad Klein, der ja allen 1991 in den Verkehrsprojekten Deutsche Einheit versprochen wurde, nicht in dem Maße erfolgt ist. So dass es hier also sehr viel schwieriger ist, Züge umzuleiten. Und das Gleiche gilt eben auch für den Streckenabschnitt zwischen Uelzen und Salzwedel. Auch der sollte nach den Verkehrsprojekten Deutsche Einheit längst zweigleisig ausgebaut sein.
Nun könnte man aber ja sagen, okay, 9 Monate beißen wir jetzt alle in den sauren Apfel. Danach ist die Strecke dann aber auch wieder in einem 1A-Zustand. Also sind längere Fahrzeiten von einer halben oder einer Dreiviertelstunde dann nicht ein Preis, den man verkraften könnte?
Im Prinzip kann man ihn verkraften, wenn denn anschließend alles wirklich perfekt wäre. Und leider muss man jetzt ja aus Sparsamkeitsgründen auf den Einbau des modernen Zugsicherungssystems ETCS verzichten. Und es werden auch nicht alle Gleisverbindungen eingebaut, wie ursprünglich geplant. Das heißt, wir müssen also schon wieder mit einer späteren, zumindest teilweise, Sperrung dieser Strecke rechnen. Und das ist sicherlich nicht gut.
Sagt Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband ProBahn. Auf ndr.de/Bahnsperrung finden Sie viele Infos rund um die Sperrung der Strecke Hamburg-Berlin und die Auswirkungen auf die Zugverbindungen hier im Norden. Die Luftwaffe fliegt über Gaza. Aus den A400M Militärtransportern wurden palettenweise Hilfsgüter abgeworfen, 14 Tonnen insgesamt. Das soll in den kommenden Tagen von Jordanien aus so weitergehen. Auch wenn Hilfsorganisationen lieber mehr Lastwagen zu Verteilstationen bringen würden, ist es mehr als nur eine Geste. Auch ein Zeichen, Deutschland kümmert sich um die Zivilbevölkerung in Gaza. Zugleich absolvierte der Bundesaußenminister seit gestern Termine und Gespräche in Israel und im Westjordanland. Darüber habe ich mit Nahostkorrespondent Philipp Kunschner gesprochen. Was war Johann Wadefuhls Botschaft an die jüdischen Siedler und an Israels Regierung und ihre Siedlungspolitik bei seinem Besuch im Westjordanland?
Wadefuhl hat die zunehmende Siedlergewalt und auch israelische Pläne, das Westjordanland zu annektieren, scharf kritisiert und verurteilt. Er hat schon deutlich gemacht, Siedlergewalt, das seien Verbrechen, die Israel als Besatzungsmacht und als Rechtsstaat verfolgen müsse. Das musste er so deutlich sagen, weil rechtliche Folgen in solchen Fällen keinesfalls selbstverständlich sind. Es gibt erst aus den letzten Tagen ein Beispiel, zu Beginn der Woche. Da ist ein Video um die Welt gegangen, das einen Siedler mit gezückter Waffe zeigt. Er schießt um sich und ein bekannter Aktivist gegen Siedlergewalt wurde dabei getötet. Diesen Fall hat Wadefuhl auch klar angesprochen und verurteilt. Und trotzdem muss man sagen, Netanjahus Regierung schafft seit Jahren Bedingungen, unter denen sich Siedler sicher fühlen können und kaum Konsequenzen befürchten müssen. Finanzminister Smotrich zum Beispiel. Beispiel ist selbst Siedler, hat erst im Mai neue Siedlungen angekündigt. Daraus spricht die immer größere Übernahme von Teilen des ohnehin besetzten Gebiets und man geht eben noch weiter. Vor einer Woche wurde im israelischen Parlament der Knesset eine nicht bindende Resolution verabschiedet, in der es um die Annexion des Westjordanlandes geht und das zieht natürlich große internationale Kritik nach sich. Das hat Wadefuhl vor Ort heute in Ramallah auch angesprochen. Er hat gesagt, es sei klar, dass jegliche Annexionsfantasien, sei es für Gaza oder das Westjordanland, von Deutschland abgelehnt werden.
Die illegalen Siedlungen sind ein steingewordenes Hindernis für die Zwei-Staaten-Lösung. Siedlungsprojekte wie E1, die es genau darauf anlegen, ein zukünftiges palästinensisches Staatsgebiet zu zerstückeln und die Bewegungsfreiheit der Palästinenserinnen und Palästinenser einzuschränken, sehen wir besonders kritisch. Die Position der Bundesregierung ist eindeutig und unverändert. Die Politik des Siedlungsbaus ist völkerrechtswidrig. Das habe ich auch gestern meinen israelischen Gesprächspartnern gesagt.
Was konnte, um nach Gaza zu blicken, Wadeful den Helfern der Vereinten Nationen zusagen? Wie kommt, außer jetzt seit heute auf dem Luftweg, wieder mehr Hilfe ins Kriegsgebiet?
Wadeful hat konkrete Maßnahmen mit in den Nahen Osten gebracht. 5 Millionen Euro zum Beispiel für das Welternährungsprogramm, also eine UN-Organisation, und ein Feldkrankenhaus, das von der Bundeswehr bereitgestellt werden soll. Es passiert zuletzt zwar wieder mehr an Hilfen, wir dürfen aber trotzdem nicht den Eindruck gewinnen, dass mit den Hilfslieferungen, die seit dem letzten Wochenende anlaufen, plötzlich wieder alles okay und alles in Ordnung ist. Zwar kommt auch über den Landweg vermehrt Hilfe nach Gaza über die Grenze, was wir aber hören, nicht genug. Etwa 200 Lkw waren es unseren Informationen nach zuletzt pro Tag. Es bräuchte laut Vereinten Nationen aber das Doppelte bis Dreifache jeden Tag. Und auch die Verteilung von Hilfsgütern ist weiterhin nicht flächendeckend gewährleistet. Laut UN geht das nur mit einer Waffenruhe und die ist weiterhin nicht in Sichtweite.
Machen wir einen Strich unter den Besuch Wadefuls gestern und heute. Konnte man einen neuen Zungenschlag hören? Wird der Ton im Umgang mit Netanjahus Regierung, Staatsräson hin oder her, expliziter?
Ich finde, man konnte ihn hören, wenngleich Wadeful ihn meiner Meinung nach nicht gesetzt hat. Bundeskanzler Merz ist in den letzten Wochen ja auch schon immer deutlicher geworden, hat immer mehr Druck auf Israel ausgeübt. Auch wenn Kritiker sagen, als Waffenlieferant für Israel könne Deutschland noch viel größeren Druck ausüben. Trotzdem wurde er deutlich. Wadeful hat vor seiner Reise gesagt, er wolle die kritischen Punkte ansprechen, ganz konkret die Lage in Gaza, die Siedlergewalt, die Annexionsüberlegungen Israels und deutsche Bemühungen für eine Zwei-Staaten-Lösung. Das hat er gemacht, ohne aber den Ton auch zu sehr zu verschärfen, finde ich. Er hat in meinen Augen eine Gratwanderung hier betrieben. Einerseits klare kritische Worte, andererseits hat er aber auch gezeigt, wir reden hier noch miteinander. Israel ist ja zunehmend isoliert in der Welt und auch aus europäischer Sicht war das insofern ein wichtiger diplomatischer Auftritt hier.
Einschätzungen von Philipp Kunschner aus dem Studio Tel Aviv. Wann kann man ein Land als sicheres Herkunftsland einstufen? Der Europäische Gerichtshof hat die Regeln dafür heute feiner ausgelegt. Und das stört die europäische Regierungschefin, die den Anlass für die Entscheidung bot, Italiens Premierministerin Meloni. Überraschend nannte sie das Urteil und beunruhigend. Der Schutz nationaler Grenzen werde erschwert. Ist damit nun Schluss mit kurzem Prozess in Albanien für Flüchtlinge, die etwa aus Bangladesch in die EU wollen? Andreas Meyer-Feist hat Reaktionen in Brüssel gesammelt.
Ein Urteil mit Signalwirkung. Die Folgen sind noch schwer abzuschätzen. Die Brüsseler Reaktionen unterschiedlich. Besondere Aufmerksamkeit findet über die Parteigrenzen hinweg ein Passus im Urteil. Demnach darf es keine willkürlichen Entscheidungen geben, welche Asylverfahren wie beschleunigt werden können. Dies muss nach nachvollziehbaren Kriterien geschehen. Ein guter Schritt für die Grundrechte insgesamt. Es müsse in Zukunft genauer hingeschaut werden, heißt es bei Sozialdemokraten, Grünen, Linken und Liberalen. Das Urteil kommt nicht überraschend, sagt die CDU-Europa-Abgeordnete Lena Dupont. Die neuen EU-Asylregeln seien deshalb nicht hinfällig. Sie würden nach dem Inkrafttreten ab dem Juni 2026 eine Differenzierung bieten, die auch der Europäische Gerichtshof schon heute gefordert hat.
Dass einzelne Regionen von Ländern für sicher erklärt werden können oder aber andersherum auch bestimmte betroffene Personengruppen explizit von der Liste der sicheren Herkunftsstaaten ausgenommen werden können.
Gleichzeitig bleibe es der EU unbenommen, Asylverfahren jenseits der EU-Außengrenzen abzuwickeln.
Das schließt nicht aus, dass ein Modell wie das Italien-Albanien-Modell nicht trotzdem auch rechtskräftig und rechtsgültig sein kann. Es muss eben hinreichend begründet werden.
Ganz anders sieht das der grüne Europaabgeordnete Erik Marquardt. Es sei jetzt klar, dass sich EU-Staaten wie Italien nicht gegen ihre eigenen Gesetze stellen dürften, wenn sie ihre Abschottungspolitik fortsetzen wollten.
Wir leben ja in einem Rechtsstaat und verschiedenen EU-Staaten muss man offenbar nochmal deutlich machen, dass Geflüchtete auch Menschen mit Rechten sind, die im Rechtsstaat eben nicht einfach willkürlich behandelt werden können.
Die Frage, wo und wie Asylverfahren in Drittstaaten abgewickelt werden könnten, sei vom Europäischen Gerichtshof aber nicht beantwortet worden.
Es ist vollkommen unklar, ob diese Modelle grundsätzlich rechtsstaatlich umsetzbar sind und auch offen, inwiefern man überhaupt Menschen dort einsperren kann, wie Italien das ja beabsichtigt.
Die Grünen lehnen derartige Optionen kategorisch ab. Auch Deutschland hatte wie Italien eine Liste sicherer Länder festgelegt. Sie umfasst die EU-Mitgliedstaaten, die Westbalkanländer, aber auch Georgien, Ghana, Moldau und Senegal. Die europäischen Vorgaben gelten auch hier, heißt es in Brüssel. Ob und wie es nach der Entscheidung mit dem Albanien-Modell weitergehen kann, bleibt unklar. Zum Beispiel, ob die geplante Unterbringung von Asylsuchenden in solchen Zentren rechtlich einer Inhaftierung entsprechen würde. EU-Politiker rechnen für diesen Fall mit neuen Klagen und Urteilen.
In der Finlandia-Halle in Helsinki erinnerte man sich heute offiziell an einen epochalen Akt 1975. Die Schlussakte der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KSZE, unterzeichnet von europäischen Staaten, den USA und Kanada, und der Sowjetunion, die den Osten des Kontinents dominierte. Der Ost-West-Konflikt war danach ein anderer, aber noch lange nicht überwunden. Sabrina Fritz erinnert.
2 Jahre dauerten die Verhandlungen über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, bis die beteiligten Staaten die Schlussakte unterzeichneten. Für die Schwierigkeit der Aufgabe eigentlich ein rascher Prozess. Denn es ging um nicht weniger, als dass 35 Staaten eine Vereinbarung trafen, wie Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa garantiert werden soll. Die Schlussakte war kein verbindlicher Vertrag, mehr ein Handschlag der beteiligten Staats- und Regierungschefs. Grob gesagt saßen sich damals in Helsinki die kalten Krieger gegenüber. Auf der einen Seite die NATO-Staaten mit den USA, Kanada und Deutschland, auf der anderen Seite der Ostblock mit Russland, der Ukraine und der damaligen DDR. Es ging um die Einhaltung der Menschenrechte, dass man Grenzen respektiert, Religionsfreiheit zulässt oder, um es kurz zu machen, dass man sich gegenseitig in Ruhe lässt. Ein wesentlicher Bestandteil der Vereinbarung war der Verzicht auf Gewalt und eine gemeinsame Zusammenarbeit im Bereich Wissenschaft und Technik. Den Anstoß für die Verhandlungen gaben damals die osteuropäischen Staaten. Die Schlussakte von Helsinki galt als Wendepunkt nach dem Kalten Krieg, als die Basis für ein friedliches Europa. Die Kräfteverhältnisse haben sich seitdem verschoben. Viele Staaten, die damals zum Ostblock gehörten, sind heute Teil der NATO. Russland und die Ukraine sind im Krieg. Und doch lebt die KSZE weiter in der OSZE, in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Ihr Hauptanliegen ist nach wie vor die Einhaltung der Grenzen und ein friedliches Europa.
Und über Helsinki plus 50 habe ich am Nachmittag mit der deutschen Diplomatin Helga Schmid gesprochen. Sie war Büroleiterin der Außenminister Kinkel und Fischer. Vor allem aber war sie von 2021 bis 2024 Generalsekretärin der OSZE. Ist das ein Nostalgietermin heute? Ein Blick auf die Zeit, als das Verhandeln noch geholfen hat? Oder kann man Schlüsse ziehen aus der Schlussakte für den Umgang miteinander heute?
Wir haben zu Recht eine große Gedenkveranstaltung in Helsinki dazu, denn ohne die KSZE wäre, glaube ich, auch die deutsche Wiedervereinigung nicht möglich gewesen. Natürlich hat sich die geopolitische Lage seither entscheidend verändert, aber die Prinzipien, die damals mitten wirklich im Kalten Krieg verabschiedet wurden, nämlich Gleichheit, Unverletzlichkeit der Grenzen, Gewaltverzicht, aber eben auch die Tatsache, dass Sicherheit nicht ohne Menschenrechte denkbar ist, also der Respekt für Menschenrechte und Grundfreiheiten. Ich glaube, das hat nach wie vor seine Gültigkeit und deshalb kann man, glaube ich, zu Recht und ein bisschen nostalgisch sein und die KSZE-Schlussakte als das Fundament einer europäischen Friedensordnung sehen, die ja sehr, sehr lange Bestand hatte.
Wieso hat sich im Rückblick die UdSSR damals eingelassen auf die Konferenz und eben auf die Schlussakte mit ihren Verpflichtungen? Ein propagandistischer Akt, denn eigentlich durfte ja dann 15 Jahre lang immer noch kein Staat des Warschauer Pakts das Bündnis wechseln oder auch nur austreten. Und 1979 ist die Sowjetunion in Afghanistan einmarschiert, also auch nichts mit Sicherheit der Grenzen.
Ich glaube, der Sowjetunion ging es damals vor allem um die Zementierung der Grenzen nach 1945, was natürlich für Deutschland sehr schwierig zu akzeptieren gewesen wäre, denn man wollte sicher auch die Wiedervereinigung offen halten. Und der Kompromiss damals war eben, dass es keine gewaltsamen Grenzverschiebungen geben dürfte, aber trotzdem eben Raum für die deutsche Wiedervereinigung geschaffen wurde. Dem Westen ging es vor allen Dingen um den damaligen dritten Korb, also sprich Menschenrechte, Grundfreiheiten. Und ich glaube, das ist, was man damals wirklich unterschätzt hat, vielleicht sogar auf beiden Seiten. Denn die Tatsache, dass eben diese Korrelation zwischen Sicherheit und Menschenrechten hergestellt wurde, Und übrigens auch Ökologie, der Klimawandel ist bereits in der Helsinki-Schlussakte und die Verpflichtung der Staaten in diesem Sinne zusammenzuarbeiten. Aber eben die Tatsache, dass die Verankerung der Menschenrechte hat eben auch das Recht Einzelner begründet, ihren jeweiligen Staat verantwortlich zu machen für die Einhaltung. Und das hat dann dazu geführt, dass die Helsinki-Kommission entstanden sind, Solidarność, Charta 77 und letztlich auch, was ich schon eingangs sagte, glaube ich, war auch wegbereitend für die deutsche Wiedervereinigung. Also ein großer Triumph der Zivilgesellschaft. Deshalb hat der derzeitige finnische Vorsitz auch zu Recht die Betonung auf die Zivilgesellschaft auch in diesem Jubiläumsjahr gesetzt.
Welche der vereinbarten Prinzipien hält Moskau heute noch ein?
Moskau hat leider fast alle der Prinzipien verletzt, leider vor allem natürlich durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine im Februar 22. Also ich war damals Generalsekretärin der OSZE. Ja, das ist leider die Tatsache.
Auch noch in Ihrer Zeit als Generalsekretärin fällt zum Beispiel die Intervention Russlands gegen den estnischen Vorsitz in der OSZE, hat sich dann mit Malta einen vermeintlich bequemeren ausgesucht. Warum wird Russland nicht suspendiert? Ist es wichtiger, dass man weiter in einer Organisation Gesprächsdraht hat oder ist das nur der Versuch, Helsinki nicht rückwirkend zu beschädigen?
Einmal, ich kann Ihnen eine formale Antwort geben, es gibt keinen Suspendierungsmechanismus, anders als beim Europarat. Trotzdem glaube ich, und obwohl ich als Generalsekretärin immer den russischen Angriffskrieg verurteilt habe, und vielleicht kann ich Ihnen an der Stelle auch noch sagen, wir haben in der OSZE damals wirklich alles versucht, um den Einsatz militärischer Mittel seitens Russland zu verhindern. Weil ich werde manchmal gefragt, warum hat die OSZE das nicht verhindern können? Und internationale Organisationen haben sicher Instrumente, aber sie können keine Zwangsmaßnahmen umsetzen. Und wir haben aber damals im Februar 22 mit dem damaligen polnischen Vorsitz Russland einen neuen Sicherheitsdialog angeboten. Konkret hieß das, es sollten sich alle um einen Tisch setzen, die Beschwerden aller sollten angehört werden und der Versuch im gestartet werden, die Probleme am Verhandlungstisch zu lösen. Und ich kann mich erinnern, es waren von 57 Staaten fast alle dafür, nur eben der russische Vertreter nicht, weil wahrscheinlich damals die Moskauer Führung schon sich für Gewalt statt für Dialog entschieden hatte. Aber nochmal, um auf Ihre Frage zurückzukommen, es ist trotzdem richtig, dass Russland weiter in der OSZE verbleibt, denn die OSZE ist ja nicht die Europäische Union oder die NATO. Das sind nicht die sogenannten Like-Minded, die Gleichgesinnten. Sie ist ja auch im Kalten Krieg aus der Konfrontation entstanden. Und wir brauchen Gesprächskanäle. Wir brauchen sie heute. Und das heißt ja nicht, dass man um den Tisch sitzt und sich Freundlichkeiten austauscht. Im Gegenteil. Aber wir werden diese Kanäle auch in Zukunft brauchen. Es wird vielleicht auch einmal einen Waffenstillstand geben, wo die OSZE wird wieder eine Rolle spielen können.
Die Diplomatin Helga Schmid, von 2021 bis 2024 Generalsekretärin der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. 1. August. Der Sommer hat irgendwie noch gar nicht begonnen in Norddeutschland, aber die Sommerpause im Fußball geht heute Abend bereits zu Ende. Die zweite Bundesliga startet in die neue Saison. Der FC Schalke empfängt Hertha BSC. Drei Nordclubs sind in dieser Spielzeit mit dabei. Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel und die beiden Niedersachsen-Rivalen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig. Unsere Vereinsreporter Lars Grüning, Tom Gerntke und Tidit Tedinger schätzen das Trio ein, wie es für die neue Saison gerüstet ist. Den Anfang macht Lars Grüning für Holstein Kiel.
Also mit der Vorbereitung inklusive des Trainingslagers in den USA war Rapp sehr glücklich, vor allem weil es über die gesamte Dauer so gut wie keine Verletzten gab. Alte und neue Spieler haben sich auch vernünftig kennenlernen können. Das ist für Rapp schon mal die Grundlage für eine erfolgreiche Saison. Vor allzu großen Erwartungen hat er dann doch ein bisschen gewarnt, denn in den vergangenen Jahren hat der ein oder andere Absteiger doch seine Probleme in der neuen Saison gehabt. Aber Rapp sieht sehr viel Potenzial in seiner Mannschaft und kommt die ordentlich in der zweiten Liga an. Und es gelingt ihm, weiter konzentriert mit seinem Team zu arbeiten, also die jungen Spieler weiterzuentwickeln, dann glaubt Rapp schon daran, oben mitspielen zu können. Sein Motto ist also nicht reden, sondern machen.
Also bei 96 ist eigentlich nur eins klar, es gab im Sommer einen XXL-Umbruch, den man so nur sehr, sehr selten sieht im Profifußball. Insgesamt 16 neue Spieler sind gekommen, fast eine ganze Mannschaft hat den Verein verlassen. Und noch dazu gab es ja einen Trainerwechsel. Christian Tietz, der kam aus Magdeburg und mit ihm ein komplett neuer Spielstil. Also inwieweit 96 gerüstet ist für diese neue Saison, gleicht einem Blick in die Glaskugel. Es wird darauf ankommen, wie schnell das Team diesen neuen offensiven Stil verinnerlichen kann. Und auch wie die Neuzugänge einschlagen. Ein guter Start, das ist klar, der würde die Entwicklung beschleunigen.
Es wird nicht einfach für Eintracht Braunschweig. Der neue Trainer Heiner Backhaus soll eine sorgenfreie Saison hinlegen. Dieses Zitterspiel Relegation will so keiner mehr erleben. Die Frage ist, wer kann es richten auf dem Platz? Das Gesicht der Mannschaft hat sich kaum verändert. Allerdings ist mit Top-Torjäger Rayon Philippe ein wichtiger Mann weggegangen zum Hamburger SV. Ich bin mir nicht sicher, ob das ausreicht. Der fußballerische Ansatz dürfte ähnlich bleiben, gut stehen und schnell umschalten. Wichtig wird sein, dass die Eintracht nicht wieder solche Katastrophenstarts hinlegt wie in den beiden vergangenen Spielzeiten. Mehr als der Klassenerhalt wäre aber mit Sicherheit schon ein Bonus für die Braunschweiger.
Der Blick unserer Reporter auf die Nordclubs in Liga 2 beendete zum Saisonstart die Themen des Tages am Freitag.